Wir sind vielleicht mit schwerem Herzen hierher gekommen. Dennoch steht über allem unser großer Gott. Ihm ist nichts verborgen, nicht unsere Freude, unser Leid. Und so wollen wir gemeinsam in diesem Gottesdienst aufatmen und bei unserem Gott zur Ruhe finden. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Vorab ein paar Bekanntmachungen. Am nächsten Sonntag wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Die Gottesdienstzeiten sind um 10 und um 18 Uhr und wir bitten um Anmeldung. In der kommenden Woche wird auch wieder der Gebetskreis und die Bibelstunde am Dienstag sein. Die Kollekte sammeln wir am Ausgang ein. Wir haben vom Vorstand her für den 4. September die Mitgliederversammlung angedacht. Es sind die Einladungen verteilt bzw. in den Fächern. Und auch am Ausgang liegt ein Brief von uns, wie es dann ab September in der Gemeinde weitergeht. Wenn ihr zu den Fächern geht oder zu den Briefen, wobei auch da CDs sind von den letzten Sonntagen, für die, die jetzt nicht übers Internet schon die Predigt angehört haben, dann geht bitte nach den Corona-Regeln zu den Fächern. In der letzten Woche hatten wir auch Geburtstagskinder. Es war die Heike Kunze und der Julian Herrmann. Wir wünschen von der Gemeinde Dankbarkeit für jeden neuen Tag und Gesundheit, Freude, Mut, auch vorwärts zu gehen, Bewahrung auf allen Wegen und das Vertrauen, dass Gott in allen Lebenssituationen den Weg kennt und wir uns nur seiner guten Führung anvertrauen brauchen. Herzlichen Glückwunsch. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten für die Geburtstagskinder. Einmal danken, dass du sie in dem Jahr behütet und bewahrt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du sie auch in dem kommenden Jahr stärkst und begleitest, behütest auf allen ihren Wegen. Herr, auch uns möchte ich dir anbefehlen. Du lädst uns jetzt ein, hier in deiner Gegenwart zur Ruhe und zur Stille zu kommen. Öffne unser Herz. Mach es weit für das, was du uns sagen möchtest. Ich möchte dich bitten für all die, die heute nicht dabei sein können. Du weißt um Kranke, Altgewordene. Stärke du auch sie an diesem deinem Tag und mit der Gewissheit, dass du ihnen ganz nahe bist. Danke für deine Nähe. Amen. Ruhe und Entspannung hatten die hessischen Kids jetzt 6 Wochen lang. Die dürfen wieder starten. Schade, dass wir nicht so einen Schulanfangsgottesdienst wie die Jahre vorher feiern können. Manche sind noch mittendrin, haben vielleicht noch Urlaub. Hat euer Herz Ruhe und Entspannung gefunden? Hat uns ein Urlaub dieses gebracht? In dieser Welt, wo täglich eine neue schlechte Nachricht uns ereilt, da sehnen wir uns nach Frieden und auch Geborgenheit. Zustände, die auch in den letzten Monaten doch fremd geworden sind. Doch tief in unserem Inneren, in unserem Herzen haben wir dieses Sehnen. Und der Gottesdienst hat dieses Thema Ruhe. Und der Markus wird uns manches erläutern. Und ich möchte uns mit hineingeben mit der Frage, gibt es die wahre Ruhe, den wahren Frieden in dieser Welt oder ist es nur eine Illusion, der wir nachjagen? Mit dem nächsten Lied wollen wir uns zu dem wenden, der der Mittelpunkt in diesem Gottesdienst sein möchte, unser himmlischer Vater. Uns zu ihm wenden, dass wir offen sind für das, was er uns sagen möchte.
Vater, ich komme jetzt zu dir, als ein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch, du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir berge ich mich, Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe
Vater, bei dir finde ich Ruhe. Vater,
bei dir berge ich mich. In den letzten Wochen habe ich viel über Leidenschaft gesprochen. Leidenschaft Gottes für uns, Leidenschaft von uns zu Gott und Leidenschaft für die Menschen um uns herum. Und dann letzten Sonntag über das Vaterherz Gottes. Gott liebt dich, weil du bist. Nicht, weil du etwas leistest. Und heute möchte ich da dran anknüpfen, das Thema Stille vor Gott. Stille ist etwas, das kommt bei mir im Alltag und was ich so, ja, so mir denke oder mitbekomme bei vielen in unserer Gesellschaft, vielleicht auch bei vielen von uns zu kurz. Immer ist irgendetwas, oder immer mache ich etwas, der Alltag ist ausgefüllt. Ich habe hier den Kreis, nicht ohne Grund. Moment, ich drücke das ein bisschen mal hier. Nicht um das Kreuz zu bedecken, aber um es für euch besser sichtbar zu machen. Wie sieht denn so ein Alltag bei uns aus? Hier ist ungefähr die Mitte. Viele von uns haben irgendwo eine Arbeit, einen Beruf. Es nimmt ganz viel von unserem Tag in Anspruch. Stört euch jetzt nicht so an dem Platz insgesamt, den ich hier verbrauche. Eigentlich stimmt es nicht, ein Beruf ist schon ein Drittel. Dann sollte man ab und zu noch schlafen. Je nachdem, wie viel ich brauche Zeit, ist da damit ein halber, ich würde sagen, bei den meisten wahrscheinlich so ein zwei Drittel vom Tag weg. Gell? Also 8 Stunden Arbeit plus Fahrzeit plus die Pause bei der Arbeit. Und wenn jemand dann ein bisschen ordentlich schläft, 8 Stunden, sind 16 Stunden weg. Bleibt noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir Familie. braucht Zeit. Dann haben wir Hobby, Freizeit. Ich nehme es mal Freizeit. Und dann kommt der Markus oder die Tabea, sagt, es gibt noch Gemeinde, wir brauchen dich da. Sind wir noch in der Gemeinde. Mal unabhängig, ob aktiv oder als indem wir was gestalten oder Gottesdienst besuchen, es ist Zeit. Und dann gibt es noch, ich nutze mal das Wort, weil das bei uns sehr gängig ist, die stille Zeit, die Zeit mit Gott. Ich schreibe mal stille Zeit rein. Ja, wie gesagt, gar nicht egal, wie groß das ist, jeder Teil, sondern jeder Teil ist da. Und damit ist so ein Alltag voll. Wir können da jetzt noch das ein bisschen detaillierter aufführen, darum geht es gar nicht. Der Punkt ist es, jeder dieser Bereiche hat die Tendenz, sich auszudehnen. Ja, also Beruf, der Chef möchte, dass ich Überstunden mache oder dass ich mich weiterbilde übers Wochenende. Ja, dann kommt der Markus her oder die Gemeindeleitung sagt, hey, du könntest doch noch Kinderarbeit übernehmen. Dann sagt der Arzt, sie müssen mehr tun für ihre Gesundheit. Das heißt, ich muss mich mehr bewegen, ich muss mehr unterwegs sein. Fitnessstudio oder Fußball spielen, völlig egal. Ja, und dann kommt meine Frau daher und sagt, hey, du hast aber auch noch eine Familie, guck mal nach deine Kinder, du solltest mit den Kindern das machen oder jenes. Beziehungsweise mich gibt es auch noch. Also jeder dieser Bereiche hat die Tendenz, sich auszudehnen. Und als frommer Mensch sage ich, ja, ich brauche aber ja auch Zeit für Gott, das möchte ich auch gern mehr haben. Das Problem ist, wir haben aber nur 24 Stunden am Tag, mehr ist uns nicht gegeben. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Das heißt, egal welcher Bereich sich hier ausdehnt, es geht immer auf Kosten eines anderen. Das ist die Realität. Und wenn ich in all diesen Bereichen völlig überfordert bin, wird der Bereich sich auch noch ausdehnen. Leider ist es so, dass das, das und das die Bereiche sind, die am schnellsten zusammengedrückt werden. Ja? Also ganz viel Ausdehnung von Beruf und anderen Dingen geht ganz schnell auf Kosten von Familie, ganz schnell auf Kosten von Gemeinden oder eben auf meiner Zeit mit Gott. Und dann ist aber die andere Seite noch da, dass wir uns selbst ja auch noch Zeiten rauben, weil immer irgendwas läuft. Also Zeit in der Stille rauben, muss ich dazu sagen, weil immer irgendwas läuft. Fernseher, Computer, Handy, Radio, irgendwas läuft immer. Oder wir rauben uns Zeit, weil wir ständig das Gefühl haben, ich muss doch was tun, ich muss mir doch was für andere tun oder ich muss mich beschäftigen oder was auch immer. Und auch hier bleibt eben oft Beziehung zu Gott oder Familie auf der Strecke. Kennt ihr was davon? Oder rede ich von irgendwas, was euch fremd ist? Ich kenne das sehr gut. Ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine Geschichte in der Bibel, in eine Situation, wie sie uns bei Markus erzählt wird. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er, Jesus, in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Und Maria setzte sich zu Füßen des Herrn Jesus und hörte seinen Worten zu. Martha war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag doch, sie soll mir helfen. Da antwortet Jesus, Martha, du machst dir viel Sorge und Mühe, aber eins ist notwendig. Maria hat den guten Teil erwählt, der wird ihr nicht genommen werden. In alten Luther-Übersetzungen heißt es, sie hat den besseren Teil erwählt. Na, jetzt ist irgendwie ein Zettel zu viel, da fällt doch was. Da, jetzt. Ha. So schnell geht's, wollte ich abkürzen. Warum hat Maria das gute Teil, das bessere Teil erwählt? Die knappe Antwort wäre, sie hört auf Jesus. Und vielleicht wären viele davon damit auch schon zufrieden. Aber ich finde, das wird weder der Martha noch der Maria wirklich gerecht. Weil auch Maria tut mehr als auf Jesus hören hier. Aber erstmal kurz die Aussage, das gute Teil. Warum ist Maria das gute Teil? Es geht nicht darum, dass Martha hier was Falsches tut. Es ist vielmehr die Menge bzw. der Aufwand, den sie betreibt. Als Jesus mal gefragt wird, warum fasten deine Jünger nicht? Da sagt er, warum sollen sie fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das tun sie hinterher. Und als die Frau Jesus die Füße salbt und die Jünger sich aufregen, sagt er, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber ich bin nur kurze Zeit da. Und hier bei Maria und Martha ist die Situation ganz ähnlich. Jesus ist hier nur kurze Zeit Gast. Und Maria möchte diese Zeit nutzen. Sie möchte einfach Zeit mit ihm haben. Die Martha, die wendet eine Menge Zeit auf für Jesus. Die tut unheimlich viel. Aber sie tut es für ihn und nicht mit ihm. Und das ist, ja, ich würde nicht sagen ihr Problem, aber das ist die Situation. Von außen betrachtet macht die Martha, die Martha macht ganz viel, gell? Also sie will gastfreundlich sein. Und der Orient, also das orientalische Leben und Denken fordert das ja auch. Gastfreundlich sein. Ja, und sie ist diejenige, die das Lamm schlachtet, sie ist diejenige, die das Brot bäckt, das Lamm brät, noch drei Salate macht, eine Vorsuppe und einen Nachtisch. Und es hätte auch getan, ein bisschen Brot auf den Tisch, ein bisschen Olivenöl zum Eintunken und fertig. Oder Brot und Käse. Aber wie gesagt, das ist eben auch, was fordert Gastfreundschaft. Ja. Der Punkt ist, die Martha, die verbringt ganz, ganz viel Zeit hier, da, 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 aber nicht hier. Nicht die Zeit mit Jesus. Sie macht für Jesus etwas, aber nicht mit ihm. Und wer im Alltag steht, der hat ja nicht von uns nicht ständig Auszeiten. Und umso kostbarer ist die Zeit, die uns bleibt. Die uns bleibt als Zeit für die Begegnung mit Gott. In unserem Sprachgebrauch, deswegen habe ich es ja so geschrieben, ist das Wort stille Zeit. Stille Zeit, Zeit mit Gott. Irgendwas stimmt heute mit meinen Zetteln nicht. Ich habe stille Zeit so gelernt, Bibel lesen und beten. Ja, früher hatte ich als Jugendlicher, als ich das so entdeckt oder gelernt habe bei uns in der Jugend, so einen Bibelleseplan, Orientierung hieß der, glaube ich. Später habe ich dann mehr das Losungsbuch entdeckt, wie das ich heute noch nutze. Und eben das Gebet. Und das beides ist enorm gut, enorm wichtig für unser Glaubensleben. Und es ist, glaube ich, einer der größten Errungenschaften und Schätze der letzten 300 Jahre. Mehr ist es ja eigentlich noch gar nicht. Es brauchte ja von Luther noch eine Zeit der Entwicklung, dass jeder von uns eine Bibel haben kann. Ja, 1500 Jahre haben die Leute ohne gelebt. Also, das normale Volk. A, gab es keine und B, konnten es viele nicht lesen. Das ist also ein Vorrecht, das wir in unserer Zeit heute haben, dass wir die Bibel selber lesen können und nicht darauf angewiesen sind, dass es andere für uns tun. Und dadurch hat sich Christsein die letzten 250, 300 Jahre auch enorm verwandelt. Also christliches, persönliches, christliches Alltagsleben. Und so entstand eben die Form, die wir, die viele von uns kennen, die Form der stillen Zeit. Allerdings geht es mir so, dass diese Form der stillen Zeit eigentlich nicht stille Zeit ist. Ich mag inzwischen persönlich, das ist mein persönliches Ding, dieses Wort nicht mehr. Ich nenne es für mich Zeit, Andachtzeit, Bibellesen, Gebet, wie auch immer, weil ich bin ja in Aktion. Ich lese, ich rede zu Gott, ich tue etwas. Und stille Zeit sondern sagt auch die Bibel, ist mehr. Besser gesagt, wenn man es genau nimmt, ist eigentlich weniger. Weil stille Zeit, Stille vor Gott, heißt einfach vor Gott da sein, in seiner Gegenwart sein. Das ist einfach eine geschichtliche Entwicklung bei uns Christen, sind manche Dinge, was noch vor einigen hundert Jahren die Menschen gelebt haben, vergessen worden. Und gerade in unserer teilweise hektischen Zeit können manche dieser Dinge auch wieder helfen. Es geht mir gar nicht darum, ich möchte nicht zurück ins Mittelalter, das will, glaube ich, keiner von uns, aber es lohnt sich, manche Dinge mal wieder sich anzuschauen und auszugraben, gerade in einer gestressten Welt. Es geht nicht um Ruhe oder Schlaf, sondern um Auftanken an der Quelle in wirklicher Stille. Es gibt seit Jahren zum Beispiel die Tendenz, dass gestresste Menschen ins Kloster gehen oder in eine Kommunität oder sonst irgendwohin, um eine Auszeit zu nehmen. Gerade unter Managern sehr, sehr beliebt, aber auch ganz normale Leute tun das. Und was spannend wird, dass gerade in christlichen Klöstern, wenn man sich dann die Programme anschaut, ganz oft angeboten wird Yoga, Zen-Meditation und solches, weil es die Leute wollen. Und ich habe schon ein paar Jahre her mal mit dem Pfarrer darüber gesprochen und der hat mir gesagt, ich verstehe das auch nicht. Ja, die Leute, also ich verstehe es, dass die Leute Stille im Kloster suchen, aber ich verstehe nicht, warum wir da fernöstliche Sachen anbieten müssen, wo wir doch so einen Riesenschatz aus 2000 Jahre Kirchengeschichte haben, althergebrachter Formen von Gebet und Meditation. Ja. Das ist, fängt schon, wenn man reinguckt, schon Ende 1. Jahrhundert kann man da ganz vieles finden und es hat sich ganz viel gelohnt. Da waren unsere Kirchenväter waren da ganz, ganz kreativ auch, zum Teil Dinge zu entdecken, was hilft. Ich bin vor Jahren ja mal drauf gestoßen, wo ich in einer Quäkerandacht gelandet bin. Ich weiß bis heute noch nicht genau, was die Quäker eigentlich genau lehren oder sind, aber spannend fand ich, eine Stunde schweigen. Sitzen 100 Leute in einem Raum, weiß nicht genau, ob so viel waren, und schweigen in der Gegenwart Gottes. Und wenn man reinguckt, Stille ist kein neumodisches Zeug. Das ist auch keine Erfindung aus nachbiblischer Zeit. Wir finden das ganz normal in der Bibel. Stille vor Gott. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, weiß schon der Psalmbeter. Und wenn wir uns Jesus anschauen, Jesus hat regelmäßig die Stille gesucht. Dazu nachher noch ein bisschen was, aber erst noch so aus unserer Zeit, einer von den Erweckungspredigern des letzten Jahrhunderts, Ole Hallesby, der schreibt in seinem Buch über die Stille: Vor dem Herrn stille zu sein, ist die größte und schwierigste Glaubenstat, denn es gibt so vieles, was die heilige Stille stören will. Der größte Segen, den die Stille bringt, ist der, dass wir in die Ewigkeit hören können. Ja. Er schreibt dann noch ein bisschen noch mehr über die gestresste Welt und so weiter. Interessant ist, dass das Buch von 1932 ist. Ja, also das Problem ist auch nichts Neues. Und in neuerer Zeit, ein Mönch, Thomas Keating, sagt sogar so, Schweigen oder Stille ist die Muttersprache Gottes. Ich möchte mit euch aber nochmal auf Maria schauen. Sie sitzt Jesus zu Füßen und sie verbringt einfach Zeit mit ihm, weil Jesus gerade da ist. Wir wissen nicht, wie lange, wie gesagt, die Zeit Jesu ist knapp bemessen, aber Maria ist einfach nur da und genießt die Gegenwart Jesu. Und auch wir haben diese Chance, intensive Zeiten mit Jesus zu erleben, ohne dass wir irgendetwas tun oder leisten müssen. Eventuell müssen wir das neu lernen oder überhaupt erlernen. Denkt mal, wie ist die Beziehung zu eurer Frau, zu eurem Mann, zu euren Eltern oder zu euren Kindern? Bei der Gabi und mir ist es manchmal so, dass wir einfach da sitzen und uns im Arm halten. Ohne zu reden, ohne irgendetwas zu tun, einfach nur die Gegenwart des anderen genießen. Und als die Kinder kleiner waren, heute setzen sie sich nimmer auf den Schoß und so weiter. Das wäre vielleicht auch seltsam, ich weiß nicht. Aber als die Kinder klein waren, war das ganz wichtig, ja, das Kind mal im Arm zu halten eine Zeit, einfach nur um die, ja, wie nennt man das, Liebe miteinander auszutauschen. Ja, dem anderen zeigen, du bist mir wichtig. Und es hat jemand auch mal wirklich so genannt, Liebeszeit mit Jesus. In Gottes Gegenwart zu sein, ist Liebeszeit. Also in Jesu Gegenwart zu sein, ist Liebeszeit mit Jesus. Und dabei ist völlig egal, was dir durch den Kopf geht, was du denkst. Es gibt dann aus der Entwicklung, wie gesagt, Gebetsformen oder Gebetsübungen, dass man zum Beispiel in dieser Zeit der Stille, wo man wirklich gar nichts tut, nicht ins Grübeln kommt. Das ist ja die Gefahr, dass wenn man so ganz allein da sitzt und dann plötzlich, also zumindest bei mir, dass ich dann über Dinge nachgrüble. Die Frage stellt sich, brauche ich das? Brauche ich es, still zu werden vor Gott? Und das wichtigste Vorbild, das ich da für mich finde und kenne, ist Jesus selbst. Mal reingucken in die Evangelien, dann finden wir das ganz, ganz häufig, dass Jesus sich zurückgezogen hat. Nicht zwingend zum Beten. Das steht ganz, ganz selten da. Ich habe viele der Stellen nachgeschlagen. Als Jesus hörte, da geht es um Johannes den Täufer, dass der festgesetzt wurde, entwich er in eine einsame Gegend allein. Es war am Abend. Und als ihm alles zu viel wurde, ging er weg von dort, wie heißt der See? Genezareth. Wenn man das Zeug nicht aufschreibt, sondern man meint, man hat es im Kopf. Geht weg vom See Genezareth, entweicht nach Tyrus und Sidon, also in Libanon hoch, damals Phönizien, für eine ganze Zeit. Oder er ging morgens, als es Tag wurde, an eine einsame Stätte. Oder er entwich in die Einöde und betete. Steht natürlich auch da. Jesus ging ganz, ganz oft in die Stille und wirklich, wenn man die Situation liest, häufig, wenn es ihm einfach zu viel wurde. Wenn die Menge der Menschen oder die Anforderungen, ja, wenn es so viele gebracht hat zum Heilen und so weiter, wenn es ihm zu viel wurde, dann hat er die Stille gesucht. Oder natürlich, wenn er das Bedürfnis hatte, nach Gemeinschaft mit dem Vater. Beides. Und es war wichtig für seine Ausgeglichenheit, dass er wieder Kraft findet, direkt an der Quelle. Und ich behaupte, dass auch wir das brauchen und darauf angewiesen sind. Wir und unser Glaubensleben. Ich möchte ganz kurz mit euch mal noch reinschauen, was passiert eigentlich, wenn wir stille werden vor Gott und nichts tun. Wie war das, als ihr zum Glauben kamt? Was passiert, wenn ich zum Glauben komme? Christus wird ein Teil von mir. Christus nimmt Wohnung in mir. Theologisch korrekt ausgedrückt, der Heilige Geist nimmt Wohnung in mir. Das ist aber egal. Es ist also Christus in mir. Und wenn ich nichts tue, dann kann etwas geschehen, was so im Alltag, glaube ich, oft verloren geht. Der Christus in mir, der in mir Raum genommen hat, der in mir wohnt, redet mit dem Christus, der jetzt beim Vater sitzt, der Christus außer mir. Die können miteinander reden. Sein Geist spricht zu meinem Geist, heißt es. Christus in mir betet zu dem Christus außer mir. Paulus drückt es mal so aus im Römerbrief: Der Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Jesus selber zog sich zurück, um Ruhe zu finden, um aufzutanken von seinen Anstrengungen. Weil wenn du mit so vielen Menschen zu tun hast, immer und immer wieder, dann saugt dich das aus. Und deswegen braucht Jesus diese Zeiten der Stille. Und wenn schon Jesus solche Zeiten braucht, der doch selbst Gott ist, wie viel mehr brauchen wir es? Ja? Und bei Jesus wird ja das ganz deutlich. Ja? Der Christus auf der Erde spricht mit dem, also der Gott auf der Erde spricht mit dem Gott im Himmel. Wie viel mehr brauchen wir das? Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich lade ein, dass wir das, die Stille bei Gott, Moment, nochmal zum Kreis, dass wir versuchen, diesen Bereich auszudehnen, um mehr Kraft zu haben für unser Leben. Wir kommen, ich glaube, das gab es auch schon immer, aber immer wieder kommen Menschen in die Situation, dass eben nichts mehr geht. Ja, weil wir so ausgelaugt sind, so am Ende sind, dass nichts mehr geht. Das ist ein Thema für sich, das möchte ich nächste Woche machen. Es geht um Wüstenzeiten, nicht um Wüstezeiten, sondern um Wüstenzeiten. Zeiten, in denen nichts mehr geht. Ich möchte zum Schluss, weil ich glaube, dass wir diese Stille brauchen, mit einem Psalmvers schließen. Eines erbitte ich vom Herrn, heißt es im Psalm 27, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen in seinem Tempel. Vater im Himmel, lehre du uns eine tiefere Begegnung mit dir, lehre du uns, aus der Begegnung mit dir heraus zu leben, zu lernen und andere zu lehren. Öffne unsere Herzen und unseren Geist für deine Gegenwart und für dein Reden. Amen. Die Tabea hat einen Teil vorbereitet mit Liedern und Gebeten, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu finden. Das wollen wir jetzt tun.
In deiner Gegenwart kommt mein Herz zur Ruhe. In deiner Gegenwart erfahre ich neuen Sinn. In deiner Gegenwart zählt nicht mehr, was ich tue. In deiner Gegenwart gilt nur noch, was ich bin. Ich bin dein, du bist mein. Ich in dir, du in mir. Und du sprichst zu mir die Worte, die so gut tun. Willkommen im Land der Ruhe. Im Land der Ruhe. Willkommen im Land der Ruhe, im Land der Ruhe. In deiner Gegenwart entspannt sich meine Seele. in deiner Gegenwart vergesse ich die Zeit. In deiner Gegenwart verblassen meine Sorgen. In deiner Gegenwart beginnt die Ewigkeit. Ich in dir, du bist mein. Ich in dir, du in mir. Und du sprichst zu mir die Worte, die so gut tun. Willkommen im Land der Ruhe. Im Land der Ruhe, willkommen im Land der Ruhe. Im Land der Ruhe, willkommen im Land der Ruhe.
Der Herr allein regiert. Jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Preist den Herrn, singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, da kann man sich verlassen. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten. Ja, alle Bewohner der Erde sollen ihn achten und ehren. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Er hat auch das Innerste eines jeden Menschen geformt. Über alles, was sie tun, weiß er genau Bescheid. Der Herr beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und auf seine Gnade vertrauen. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei. Ja, er ist der Schild, der uns schützt. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude. Wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns deine Liebe erfahren. Wir hoffen auf dich.
ich suche deine Ruhe. Fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Und tu das eine, das im Leben zählt. Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe. Lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir. Deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann, in Harmonie und tiefer Sinn zu leben. Denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir. Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir.
Herr, ich bin dein Kind. Ich spüre Ruhe und Gelassenheit in meinem Herzen. Herr, ich bin dein Kind. Du nimmst mir meine Befürchtungen und Zweifel. Herr, ich bin dein Kind. Du hast mich lieb und vergibst mir alle meine Fehler und meine Schuld. Herr, ich bin dein Kind. Ich begegne mir, den anderen, dem Leben und dir mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ich sage Ja zu deiner Liebe und bin nicht verzweifelt. Ich gewinne Mut und Hoffnung. Ich sage ja zu deiner Liebe und brauche nicht mehr krampfhaft nach Bestätigung und Anerkennung suchen. Ich sage ja zu deiner Liebe und muss nicht mehr ständig mich mit anderen vergleichen. Ich fange an, dir, Gott, zu danken, dass ich so bin, wie ich bin. Ich sage ja zu deiner Liebe. Ich schaue auf dich, Gott, und nicht auf meine Sorgen. Ich sage ja zu deiner Liebe und kann bei dir alles abladen, was mich bedrückt. Du stärkst mich. Deine Liebe hilft mir.
Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Nähe zu sein jeden Augenblick. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, vor dir weichen die Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück. Die Rede meines Lebens, die Suche nach dem Glück, so oft war sie vergebens, enttäuscht kam ich zurück. Doch nimmst du mich am Ende mit Ehren bei dir an. Du leistest meine Wege nach deinem guten Plan. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Nähe zu sein jeden Augenblick. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück. Vor dir weichen die Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das Boot meiner Gedanken allein im wilden Meer, von Sorgen und von Zweifeln getrieben hin und her. Ich wünsch mir einen Hafen, ich suche nach dem Sicht. Ich bitte Gott, verlass mich bitte nicht. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Nähe zu sein jedem Augenblick. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück. Vor dir weichen die Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück. Die Suche meines Herzens, den Frieden tief in dir, verleihst du meiner Seele, verdanke ich nur dir. Die Suche meines Herzens, den Frieden tief in mir, verleihst du meiner Seele, verdanke ich nur dir. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, in deiner Liebe zu sein jeden Augenblick. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück, vor dir weichen Mächte der Sorgen zurück. Dir Gott nahe zu sein ist mein Glück.
Amen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, wohl euch, die ihr auf ihn vertraut. Mit diesem Wort möchten wir uns unter den Segen Gottes stellen und gestärkt aus diesem Gottesdienst heimkehren. Es segne dich der Herr, der dich erschaffen hat. Es behüte dich der Sohn, der für dich am Kreuz gelitten hat. Es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt. Amen. Allen eine gute, gesegnete Woche.